Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu unserem Gottesdienst an Karfreitag. Vorweg zwei kurze Abkündigungen. Die Kollekte gleich im Klingelbeutel ist bestimmt hier für die Kirchenmusik in Ihrer eigenen Gemeinde, die Anschaffung neuer Gesangbücher EG+. Am Ausgang sammeln wir wieder für die Ukraine und heute für die Wohnungslosenhilfe der Diakonie. Und herzliche Einladung zu den Ostergottesdiensten. Ostersonntag um 10 Uhr mit Taufe und Abendmahl und Kirsti Greier. So steht es in meinem Zettel. Herzliche Einladung, 10 Uhr an Ostersonntag und zur gleichen Zeit am Ostermontag Familiengottesdienst mit Osterfrühstück in Wiel. Alles Notwendige dazu finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde Wiel, auch wie man sich ganz einfach eben anmelden kann. Doch nun ist nicht Ostern, nun ist Karfreitag. Christus stirbt. So heißt es in unserem heutigen Wochenspruch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Christus stirbt. Wir werden sterben. Werden wir mit ihm auferstehen? Lasst uns Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
Amen.
Wir singen das erste Lied, die Nummer 76, die beiden Strophen. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, Er wird nachher rufen, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch er erfährt den Schmerz, die Angst, aber er kann nicht mehr ausweichen am Kreuz. Und so lassen Sie uns mit seinen Worten beten, wie es im 22. Psalm heißt, die Nummer 709.1. 709.1. Ich bitte Sie jeweils, mit den nach rechts eingerückten Teilen zu antworten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.
Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer.
Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Lasst uns beten. Jesus Christus, dein Kreuz, Zeichen der Not, Zeichen des Unrechts, Zeichen des Todes und dennoch nicht das Ende deines Weges. Lass es auch für uns werden zum Zeichen der Hoffnung, weil du lebst und wir dir nachfolgen dürfen, von dieser Zeit bis in deine Ewigkeit. Amen.
Die Schriftlesung steht in Lukas 23, die Verse 32 bis 49. Ich lese aus der Basisbibel. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben, aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mitten durch. Und Jesus schrie laut: Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Auch sie sahen alles an. Amen.
Gott ist tot. Glauben wir trotzdem? Glauben wir deswegen? Lassen Sie uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
So gehst du nun ein.
Herr segne unser Reden und Hören, auf dass beides in seinem Geiste geschehe. Amen. Liebe Gemeinde, mögen Sie auch diese vielen kleinen, freundlichen, interessanten, spannenden Nichtigkeiten, der ganze Blödsinn, der unser ganzes Leben zu füllen scheint, der uns gut tut, mit dem wir unsere Zeit ausfüllen. Ich habe in der letzten Woche mal eine Umfrage gewagt, wie weit denn die Leute mit ihren Ostervorbereitungen so wären. Und was ich gehört habe, klang einfach nur nett. Die bunten Eier, wie man sie färbt, die Menüpläne, was man essen möchte, die Besucher, die kommen wollen oder die eigenen Reisepläne, die kleinen Familientraditionen, der besondere Osterspaziergang, der einen schon wieder freut, die ungewöhnlichen Orte, wo man die Ostereier versteckt und nicht wiederfindet, sodass sie beim Rasenmähen im Laufe des Jahres noch zu Gesicht kommen, oder irgendetwas, was man nur zu Ostern isst. Schön, dachte ich. Toll, wenn man sich so viel Mühe und Zeit gibt, Ostern zu feiern, auch wenn es natürlich gar nichts mit Ostern zu tun hat. Aber einmal auf die Spur gebracht, merkte ich, womit ich mich denn so den lieben langen Tag beschäftige und was eigentlich auch nur Blödsinn ist. Das geht schon bei den Nachrichten los. Wie viel von den Nachrichten gestern haben Sie noch im Kopf? Vieles vergessen. Berichte über den Regen in Italien? Na, ich will da nicht hin. Und wie Überflutungen gehen, weiß ich, seitdem wir an der A geholfen haben. Berichte über irgendwelche Künstler oder Schauspielerinnen, die gestorben sind und die ich meistens nicht kannte. Und irgendwie drängt sich die Frage auf, ist das wirklich wichtig, diese Tagesschau? Aber so ist mein Leben. Ich beschäftige mich mit ganz vielen Dingen. Ich beschäftige mich mit Nichtigkeiten, die mich ablenken, irgendwie interessieren, die nett und gut sind, die Zeit mit herumzubringen. Außer vielleicht heute. Heute geht es um Leben und Sterben. Heute ist Karfreitag und da kann man schlecht ausweichen. Denkt man. Denn auch damals, so finde ich mit dieser Brille, mit der Frage nach den Nichtigkeiten und dem Blödsinn, auch damals hat man sich damit abgelenkt. Hören Sie noch einmal das Evangelium vom Sterben Jesu, nur nicht nach Lukas, sondern nach Johannes. Sie nahmen ihn aber, und er trug selbst das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, die zu dieser Stätte kamen, wo Jesus gekreuzigt wurde, denn sie war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die da bei Jesus waren, als er gekreuzigt wurde, nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinem Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach sprach er zu den Jüngern, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass er schon alles vollbracht hatte, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn auf ein Ysoprohr und hielten ihm das vor den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Mich rührt die Szene mit dem Jünger und mit Jesu Mutter Maria. Sie bewegt, selbst sterbend sorgt er sich noch um sie. Er denkt an andere, er lebt das Lebensgebot von ganzem Herzen. Ausgerechnet an dieser Stelle, wo alle Liebe in Grausamkeit versinkt und wo man nur noch an sich selber denken kann, weil es um Leben und Sterben geht. Aber der Rest? Was um aller Welt wird uns da erzählt? Eine juristische Diskussion über die am Kreuz angebrachte Urteilsbekündung? Inri Jesus Nazaretorum Jex Judacorum, Jesus von Nazareth, König der Juden, ein Hochverräter also, weil er sich gegen die Römer wandte. Die Szenen dort mit den Kleidern, müssen wir das wissen? Mit dem Essig, eine Erfüllung alttestamentarischer Vorhersagen. Was könnte man meinen, Jesus wäre in den 6 Stunden am Kreuz so sehr beschäftigt gewesen, dass er keine Zeit zum Sterben hatte? Oder ist das nur das Überspielen? Mit kleinen Nichtigkeiten und Blödsinn? Weil niemand in der Lage ist, das auszuhalten. Das verzweifelte Beschäftigen mit irgendetwas, weil man das Eigentliche nicht erträgt. Blödsinn also. Als Ablenkung? Ich habe als Pfarrer einige auch lange Sterbebegleitungen erlebt. Wir saßen eine ganze Nacht im Krankenhaus am Bett einer sterbenden Frau. Nebensächlichkeiten sind mir in Erinnerung geblieben. Der Kaffee aus dem Automat war furchtbar. Aber weniger das Gesicht und dieses schreckliche Piepsen des immer leiser werdenden Herzmonitors. Oder der Geruch nach Krankenhaus. All das ist irgendwie verblasst. Aber der Kaffee, daran erinnere ich mich. Warum die Erwähnung der beiden anderen Gekreuzigten, mit denen Jesus hier bei Johannes nicht mal ein Wort spricht? Warum muss erzählt werden, dass er selber das Kreuz trug? 2004 erschien der Film Die Passion Christi von Mel Gibson. Dieser Film erntete wegen seiner drastischen und direkten Darstellung des Sterben Jesu furchtbare Kritiken. Denn da war keine Ablenkung, kein Schönmachen, da war Realität. Es war das einzige Mal, dass ich im Kino war und sah, dass Bier und Popcorn ungegessen stehen blieben. Das ging bei dem Film nicht. In diesem Film zerreißt Mel Gibson die Szene des Schönen, des Ablenkenden, des Blödsinns, der Nichtigkeiten. In einer Szene stürzt Jesus mit dem Kreuz auf dem Weg nach Golgatha. Ich weiß, das ist mehrfach passiert. Man kann es in jeder katholischen Kirche am Kreuzweg sehen. Aber dann passiert etwas einfach nur Schreckliches. Im Film sieht durch eine Gasse hindurch Maria, wie ihr Sohn stürzt und wird in eine Erinnerung geschleudert. Sie sieht Jesus nicht als erwachsenen Mann, sondern mit 6 Jahren. Er spielt in dem Hof vor der Werkstatt seines Vaters und er fällt hin. Wie damals, wie jetzt. Wie Kinder das so tun und schlägt sich die Knie auf. Er weint. Er rennt zu seiner Mutter, sie nimmt ihn in die Arme, sie pustet, so wie Eltern das seit Urzeiten tun. Und plötzlich ist das nicht mehr eine Geschichte, die wir alle kennen, sondern ein Mensch. Ein echter, so wie du und ich. Und man fühlt sich hineingerissen. Und da ist kein Schutz mehr. An Karfreitag leidet, fürchtet, stirbt ein Mensch. Und wer kann das schon ertragen? Johannes, so kennen wir ihn, bleibt in seinem Evangelium ganz der distanzierte Theologe, fast emotionslos. Kein letzter Aufschrei, keine Verzweiflung, kein Todeskampf. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, neigte er das Haupt und sprach: Es ist vollbracht, und er verschied. Haben Sie schon mal gesagt, jemand ist verschieden? Ein sehr distanzierter Ausdruck. Bei meiner kleinen Umfrage zu den Ostervorbereitungen in dieser Woche war ich eigentlich neugierig gewesen, wie Menschen Ostern hier so feiern. Was es gibt an besonderen Traditionen, welche Gottesdienste sie besuchen, ob sie sich eine besonders stille Zeit nehmen, ob sie heute diesen Karfreitag ganz anders verbringen als an anderen Tagen. In meiner ersten Gemeinde kam ich mal nach diesem Gottesdienst an Karfreitag aus der Kirche heraus und musste zum Pfarrhaus über den Friedhof. Es war wunderbares Wetter, anders als heute, und ich traf bestimmt 20 Leute, die in der Erde buttelten und ihre Gräber sauber machten. Ich habe sie alle gebeten zu gehen, denn das passt ja nicht an Karfreitag, oder? Ich bin mir sicher, wir alle brauchen unsere kleinen, nichtigen Blödsinnigkeiten, unsere Ablenkungen, um durch den Tag und die Nacht zu kommen, damit unser Leben an Gefühlen nicht zu stark und nicht zu viel wird. Nach einer Beerdigung tut das gemeinsame Kaffeetrinken gut, wo man auch mal lachen, sich in den Arm nehmen und einfach gemeinsam ablenken kann. Der Blödsinn hilft aushalten, ertragen. Und Johannes macht es ganz genauso. Aber es gibt eben auch im Leben Momente wie heute an Karfreitag. Momente des Leidens und der Erfahrung des Todes. Es gibt Momente, wo wir auch einmal trainieren können, uns diesen Gefühlen zu stellen. Nicht, und darin sind wir Weltmeister, auszuweichen und zu verdrängen, sondern einmal durchzufühlen und zu ertragen, was es heißt, mit Gott den Weg durch die Nacht des Todes in die Auferstehung zu gehen. Denn das möchte ich ja auch eines Tages. Und daran erinnert der heutige Tag. Daran erinnert dieser Gottesdienst, die Schwere, die Dunkelheit, die Stille, die ausgeblasene Kerze. Wir sind hochkompetent im Ausweichen und Verdrängen. Leid und Tod haben in unserer Welt eigentlich keinen richtigen Platz mehr. Sie werden verdrängt. In Pfarrerskreisen war es vor einigen Jahren eine große Diskussion, ob man bei einer Beerdigung, wie damals üblich, auch für diejenige Person beten dürfe, die als nächstes sterben werde, aus der Trauergemeinde. Todsicher, dass das passiert. Tod ist kein Thema. Und dennoch definiert der Tod unser ganzes Leben. Wir sind auf Zeit und für eine Zeit, und das macht unsere Zeit so kostbar. Wir haben keine bleibende Stadt, das definiert uns. Und deswegen wird im Glauben dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Genieße jede Phase deines Lebens. Lebe sie aus, koste sie aus, so viel du kannst, und fliehe nicht zu sehr in die Nichtigkeiten. So wirst du wachsen an Liebe und Weisheit und an Erkenntnis. Karfreitag öffnet die Tür durch den Tod. Und wer so lebt mit dieser Gewissheit, der lebt ein anderes Leben und wird die Vergänglichkeit nicht als Gefahr, sondern als Gabe begreifen. Was ich bei Johannes bewundere, ist doch der letzte Satz. Und er verschied. Das klingt so distanziert und falsch und anders. Das ist die eine Betrachtungsweise, liebe Gemeinde. Oder könnte man auch sagen, da stirbt jemand so bewusst und achtsam und aufmerksam, weil er weiß, dass in Ruhe und Gelassenheit dieser Tod nicht mehr ist als ein Schritt in eine neue Zeit. Da muss sich jemand nicht an sein Leben verzweifelt klammern, weil er von mehr Leben weiß. Da besiegt Jesus den Tod, weil der Tod nur eben dieses Leben beendet, aber nicht das kommende. Da kann Jesus sich wirklich noch einmal 6 Stunden Zeit nehmen. Für Liebe und seine Mutter und den Jüngling und für manchen Blödsinn, nur um zu zeigen, dass Sterben auch nicht mehr ist als der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Haben wir diese innere Ruhe auch schon? Denn um das zu leben, darf man den Tod nicht verdrängen, muss ihm sich stellen. Man muss gewiss werden, Gott geht auch an Karfreitag, auch an unserem Sterben mit uns. Und dann braucht es keinen Blödsinn und keine Ablenkung, sondern dann dürfen wir diesen Schritt, diesen Weg erleben. Und vielleicht sagen auch wir dann, es ist vollbracht. Amen.
Thank you.
Immer gelingt es nicht, liebe Gemeinde, die Nichtigkeiten und den Blödsinn wegzulassen. Manchmal tut er einfach gut und hat seinen Ort. Aber wir wissen auch, was Gott eigentlich von uns will und erwartet, worauf er schaut und was wichtig ist im Leben. So heißt es schon im 2. Buch Mose im 20. Kapitel. Gott spricht: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was heißt das? Martin Luther antwortet: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und Gott danken. Du sollst den Feiertag heiligen. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehre halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben. Du sollst nicht töten. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen seinen Lebensnöten. Du sollst nicht Ehe brechen. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Du sollst nicht stehlen. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falschen Waren oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung bessern und behüten helfen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht aus Falschheit belügen, verraten, verleumden oder hinter seinem Rücken über ihn reden, sondern wir sollen ihn immer entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles, was er oder sie tun, immer zum Besten kehren. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Haus trachten, noch mit dem Anschein von Recht etwas an uns bringen, sondern ihm helfen, dasselbe zu behalten, förderlich sein und ihm dienen. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Frau, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Frau, Gehilfen oder Vieh nicht ausspannen, abwerben oder abspenstig machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind und was allen gut tut. So heißt es im 2. Buch Mose und bei Martin Luther im kleinen Katechismus. Es tut gut, sich immer wieder und gerade heute daran zu besinnen, was der rechte Weg ist, was wichtig ist. Und so wollen wir ablegen, was alles, was uns von Gott trennt, und Gott unsere Sünden bekennen. Wenn Sie mögen, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen, dass wir gesündigt haben in unserem Leben, in unseren Gedanken, in Worten und Werken. Wir bekennen unsere Schuld. Und wir bitten dich, Vater, erbarme dich unser. Vergebe uns unsere Sünden. Zeige uns und führe uns zu dem, was wahres Leben ist. Lass uns Jesus Christus nachfolgen. Nicht in Angst dieser Welt, sondern in der Hoffnung auf deine Welt. Vater, nimm von uns unsere Sünden und verleihe uns, dass wir mit reinem Herzen vor dein Angesicht treten und dich loben und preisen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der allmächtige Gott vergibt uns, wenn wir nur darum bitten. Er will uns führen auf dem Weg des wahren Lebens. So behüte er euch gerade heute an diesem Tag mit seinem Segen. Amen. Lasst uns führen und miteinander beten. Und wer möchte, den bitte ich aufzustehen. Heiliger Gott, als dein Sohn am Kreuz schrie, als der Vorhang im Tempel zerriss und die Welt dunkel wurde, da war alles zu Ende. Für uns. Du aber hast Macht, Leben zu schaffen. Du hast Macht, den Tod zu besiegen. Du sitzt auf dem Thron und sprichst: Siehe, ich mache alles neu. Christi Kreuz sühnt unsere Schuld. Sein Wort ruft uns in ein anderes, neues, freies, ewiges Leben. Sein Geist gibt Kraft zum Glauben, Hoffen und zum Lieben. Weil du von Ewigkeit her ein treuer Gott bist, bitten wir dich um Frieden für dein Volk Israel in Gaza und im ganzen vorderen Orient. Und wir rufen dich an für deine Kirche in der Welt, dass sie dein Wort ohne Furcht sage, dass sie sich nicht verführen lassen von Ehre, Einfluss, Nichtigkeiten, dass sie den Verunsicherten hilft, dem Wahnsinn und der Gewalt auf Erden entgegentritt mit deiner Wahrheit. Weil du, Herr, von Ewigkeit ein gerechter Gott bist, rufen wir dich an für alle, die sich einsetzen, selbstlos und für uns gemeinsam, dass das Leben unter uns gut und gerecht, die Umwelt geschützt, Leid gewehrt und dort, wo es nicht anders geht, gemeinsam getragen wird. Weil du von Ewigkeit her ein barmherziger Gott bist, rufen wir dich an. Für alle, die nicht mehr wissen, wo ihr Platz im Leben ist, die sich selbst verloren haben, die keinen Weg mehr kennen, weil du sie führen kannst. Weil du von Ewigkeit her ein tröstender Gott bist, rufen wir dich an für die Leidenden, für die Verbitterten und Verzweifelten, dass sie in dir sich erkennen und dass du ihnen beistehen mögest. Du heiliger und gütiger Gott, bist von Ewigkeit her unser Gott. Wir leben, weil du es willst und uns geschaffen hast. Wir glauben, weil du uns beschenkt hast, mit dem Wissen, dass dieses Leben mehr ist als nur die kleinen Nichtigkeiten und der Blödsinn. Wir hoffen, weil du uns liebst und wir andere lieben dürfen. Wir sterben, wenn du uns rufst, weil du uns für dein ewiges Reich erwählt hast. Und so rühmen wir dich selbst heute, selbst im Tod, gerade im Tod, den ewigen Vater mit dem Sohn im Heiligen Geist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das letzte Lied, die Nummer 98. Und so ist, liebe Gemeinde, heute Karfreitag. Christus ist gekreuzigt. Heute Nachmittag wird er sterben. Bei uns schweigen die Glocken. Bei uns schweigt die Orgel heute zum Auszug. Und ich möchte auch Sie bitten, still und schweigend heute einmal unsere Kirche zu verlassen, im Gedenken an dem, was heute passiert. Still und schweigend aber nicht ohne den Segen Gottes. Der Herr segne und behüte dich, auch an diesem Tag. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Trost, auch in allem Leiden. Der Herr sei mit dir und trage dich, auch wenn es einmal für dich zu schwer werden mag. So segne und behüte euch, Gott der Allmächtige und Barmherzige, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.